SRF 3.
Mehr Geld für Härtefälle, bessere Unterstützung für Sportclubs. Wir sagen gleich, was der Bundesrat heute an zusätzlichen Corona-Unterstützungsmaßnahmen beschlossen hat. Islamistische Anschläge zu verhindern ist schwieriger geworden. Wir sagen, woran das liegt und wie man in der Schweiz gegen Radikalisierungen vorgeht. Und die Kriegsgeschäfte-Initiative will auch der Nationalbank Investitionen in Waffenfirmen verbieten. Doch die Schweizer Währungshüter lassen sich ungern dreinreden. Im Info3-Studio ist Dominik Rolli. Ja, nach 9 turbulenten Monaten wissen wir, Corona ist noch lange nicht vorbei, auch wenn wirksame Impfstoffe in greifbare Nähe rücken. Der Bundesrat hat deshalb heute weitere Unterstützungsmaßnahmen beschlossen. Sie sollen der Wirtschaft und den Sportclubs zugutekommen. Die Einzelheiten hat Philipp Burkhardt.
Die Covid-Krise werde uns noch lange begleiten, mahnt Finanzminister Ueli Maurer.
Das ist nicht einfach wieder schön Wetter und dann ist alles, wie es früher war, sondern sehr viel wird nicht sein wie früher.
Vor allem in der Wirtschaft nicht. Der Bundesrat ist deshalb bereit, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen und gezielt diejenigen zu unterstützen, die am stärksten unter der Krise leiden. Um Entlassungen zu vermeiden, werden die Hürden, Kurzarbeit beantragen zu können, wieder gesenkt. Wirtschaftsminister Guy Parmelin.
Um Arbeitsplätze zu sichern und Corona-bedingte Entlassungen zu vermeiden, will der Bundesrat die Leistungen der Arbeitslosenversicherung im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung wieder gezielt erweitern.
So will der Bundesrat zum Beispiel die geltende Wartefrist, bis man Kurzarbeit beantragen kann, aufheben, wie das schon bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr der Fall war. Die Unterstützung für besonders hart betroffene Branchen möchte der Bundesrat massiv ausweiten. Statt wie ursprünglich geplant 400 Millionen Franken soll 1 Milliarde für Härtefälle zur Verfügung stehen. Wobei der Bund bereit ist, einen größeren Anteil dieser Gelder zu übernehmen. Er reagiert damit auf Kritik aus den Kantonen, die sich außerstande sahen, die Hälfte der Gelder beizusteuern. Wer im Einzelfall wie viel Geld erhält, sollen die Kantone bestimmen können, sagt Finanzminister Maurer.
Die Kantone sollen individuell Härtefälle definieren und dann ausrichten.
Beiträge à fonds perdu sieht der Bundesrat für professionelle und halbprofessionelle Sportclubs vor. Aufgrund des Versammlungsverbots könnten diese zurzeit faktisch nur noch Geisterspiele durchführen, argumentiert Sportministerin Viola Amherd.
Wenn diese Situation länger andauert, sind etliche Clubs existenziell bedroht und damit auch ihre Strukturen.
Deshalb ist der Bundesrat bereit, bis zu 115 Millionen Franken aufzuwerfen, um 2/3 der ausfallenden Ticketeinnahmen zu entschädigen. Als Grundlage ziehe man die Einnahmen aus den Saisons 2018 und 2019 heran, sagt Amherd.
Die Berechnung erfolgt pro Club und nicht auf Basis eines virtuell oder durchschnittlich gerechneten Ticketpreises über die ganze Liga.
Dafür sollen die profitierenden Clubs aber strenge Auflagen erfüllen müssen. So müssen sie die Spitzenlöhne der Fußball- und Eishockey-Profis um 20% kürzen und auf die Ausschüttung von Dividenden verzichten. Und das 5 Jahre lang.
Wir bleiben gleich noch bei Corona. Das Bundesamt für Gesundheit hat die Quarantäneliste für Reisende angepasst. Corinna Heinzmann.
Am Montag müssen unter anderem Reisende aus der französischen Hauptstadtregion und Belgien nicht mehr in Quarantäne, wenn sie in die Schweiz einreisen. In Quarantäne muss dafür neu, wer aus Salzburg, Oberösterreich, Luxemburg oder Montenegro einreist. Und ein weiterer Entscheid des Bundesrats: Die Kantone sollen zur Bewältigung der Corona-Krise erneut die Hilfe von Zivilschützern erhalten. Der Bundesrat hat beschlossen, den Kantonen ein Kontingent von maximal 500.000 Diensttagen zur Verfügung zu stellen. Immer mehr Institutionen im Gesundheitswesen hätten in den letzten Wochen in ihren Kantonen den Zivilschutz um Hilfe gebeten.
Info 3 Abend.
Zu einem ganz anderen Thema nun, Instant-Dschihadismus. Davon ist seit den jüngsten Attentaten in Wien oder Nizza vermehrt die Rede. Gemeint ist damit, islamistische Attentäter sind nur noch lose mit Gleichgesinnten vernetzt und handeln ohne große Planung auf eigene Faust, fast schon spontan. Das macht es für die Behörden noch schwieriger, Anschläge zu verhindern. Umso wichtiger ist es, viel früher anzusetzen, dann nämlich, wenn jemand daran ist, sich zu radikalisieren. Wie macht man das in der Schweiz? Ivan Santoro erklärt es uns.
Die Interventionsstelle gegen Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus bei der Zürcher Kantonspolizei, kurz IRE, ist dazu da, Anzeichen von Radikalisierung frühzeitig zu erkennen. Wer einen Verdacht habe, dass sich jemand in seinem Umfeld radikalisiere, sei bei Ihnen richtig, sagt Thomas Gerber von der IRE-Anlaufstelle.
Ja, Menschen haben manchmal ein ungutes Bauchgefühl. Wenn sich Menschen in ihrem Umfeld verändern, fragen sie sich, ist das eine Radikalisierung in dem Sinn? Und da können sie in der Polizei eine Beratung erhalten, die ihnen hilft, richtige Fragen zu stellen.
Aktuell behandelt man bei der Beratungsstelle 12 Fälle, sagt Gerber. Dabei geht es darum, zusammen mit dem Familien- oder Freundeskreis die radikalisierte Person von ihren gewalttätigen Ideen und Extrempositionen abzubringen. Mit anderen Worten, es wird bereits in dieser Anfangsphase versucht, zu deradikalisieren. Aber nicht alle Extremisten erkennt man so früh. Dann kommen Nachrichtendienst und Polizei zum Zug. Diese Arbeit werde immer schwieriger, sagen Experten unisono. Dirk Bayer ist Leiter beim Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW. Er sagt, dass die engmaschigere Überwachung dazu führe, dass Dschihadisten ihre Anschläge nicht mehr so aufwendig planen würden. Stattdessen sei es das Ziel, spontanere und kleinere Anschläge durchzuführen, wie eben in Nizza und Wien geschehen. Kurt Pelder teilt diese Meinung. Der Tamedia-Journalist befasst sich seit Jahren intensiv mit Extremismus und Dschihadismus in Europa und in der Schweiz. Spontane, von Einzelpersonen durchgeführte Anschläge bedeuteten aber nicht, dass diese Dschihadisten ohne Unterstützung handelten.
Rund um den Wiener Attentäter, da waren ja mindestens noch 2 Dutzend andere Leute und die haben niemand umgebracht. Wie soll man im Vorfeld eines solchen Attentats wissen, wer wird der Attentäter sein? Und das ist eben auch so quasi die Gegenthese zu diesem einsamen Wolf. Also man beobachtet eine Szene und man kann davon ausgehen, einer wird irgendwann mal was machen, aber wer wird es sein?
Pelder ist deshalb überzeugt, potenzielle Attentäter könnten viel schneller aus dem Verkehr gezogen werden, wenn Polizei und Nachrichtendienst Leute in diese Szene einschleusten. Gegenwärtig stuft der Schweizerische Nachrichtendienst 57 Personen als Risiko für die Sicherheit in der Schweiz ein. Hier müsse die Deradikalisierungsstrategie greifen, sind sich die Experten einig. Denn laut dem jüngsten Sicherheitsbericht des Bundes ist die Gefahr eines Terroranschlags in der Schweiz nach wie vor erhöht.
Nach rund 5 Jahren an der Spitze der Swiss verlässt Thomas Klür die Fluggesellschaft. Jetzt ist sein Nachfolger bekannt, Corinna.
Dieter Franks übernimmt ab Anfang nächsten Jahres die Leitung der Airline, wie die Swiss mitteilt. Der 47-jährige Franks arbeitet bereits während rund 20 Jahren für die Lufthansa-Gruppe. Neben der Swiss war er auch noch für die damalige Swissair tätig. 1,5 Jahre galt für das Boeing-Flugzeug 737 MAX ein weltweites Flugverbot. Grund: 2 Maschinen dieses Typs sind abgestürzt, fast 350 Menschen kamen ums Leben. Als Hauptursache galt ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm. Nun haben die US-Behörden entschieden, dass die Boeing-Jets wieder fliegen dürfen. Unter anderem unter der Voraussetzung, dass eine neue Steuerungssoftware installiert wird, wie die US-Flugaufsicht mitteilte. Nach Großbritannien. Der britische Premier Boris Johnson will sein Land in den kommenden Jahren umweltfreundlicher und nachhaltiger gestalten. Konkret will Johnson ab 2030 sowohl den Verkauf von Dieselwagen als auch den von benzinbetriebenen Autos verbieten. Der Verkauf von Hybridmodellen soll bis 2035 erlaubt bleiben. Die Pläne sind Teil eines Gesamtpaketes, mit dem Johnson bis 2030 in grüne Projekte und Innovationen investieren will.
Info 3 Abend.
900 Milliarden. Ausgeschrieben ist das eine Zahl mit 11 Nullen. Es ist die riesige Geldsumme, die die Schweizerische Nationalbank derzeit verwaltet. Sie investiert einen Teil dieses Geldes in verschiedene Unternehmen, auch in Rüstungsfirmen. Von der Kriegsgeschäfte-Initiative, die solche Investitionen verbieten will, will die Nationalbank deshalb nichts wissen. Jan Baumann.
Die Nationalbank hat ein riesiges Vermögen. Diese Größe des Vermögens habe geldpolitische Gründe, sagt Thomas Moser, stellvertretendes Mitglied des Nationalbankdirektoriums.
Es ist ein Nebenprodukt unserer Geldpolitik, kann man sagen.
Moser arbeitet in der Abteilung, die dieses Geld an den globalen Finanzmärkten anlegt, und zwar bewusst auf ganz verschiedene Wertschriften verteilt. Dabei kauft die Nationalbank mitunter auch Aktien von Rüstungsfirmen. So hat sie sich etwa an Raytheon Technologies beteiligt, einem amerikanischen Raketenhersteller, oder an der US-Waffenschmiede General Dynamics. Nach einem Jahr zur Kriegsgeschäfteinitiative müsste die Nationalbank nach eigenen Angaben die Aktien von über 300 Unternehmen abstoßen. Das betreffe rund 2% ihres gesamten Vermögens. Rüstungsaktien raus aus dem Portfolio, genau darauf zielt die Initiative ab. Nadja Kuhn von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA.
Kriegsmaterial ist kein Produkt wie jedes andere. Kriegsmaterial wird hergestellt, um Menschen zu schaden, um Menschen zu töten.
Es sei falsch, wenn die Nationalbank Volksvermögen in Waffenproduzenten investiere.
Die Schweizerische Nationalbank kann man ja in einem sehr breiten Sinn doch auch als der schweizerischen Bevölkerung gehörend verstehen. Entsprechend ist es für uns eigentlich ganz klar, dass mit unserem Vermögen in einem sehr breiten Sinn nicht in Kriegsmaterial investiert werden soll, nicht Menschen geschadet werden soll.
Thomas Moser von der Nationalbank dagegen betrachtet die Initiative als Einschränkung der Arbeit. Denn die Rüstungsindustrie sei eine Branche unter vielen anderen. Und
es ist nicht Aufgabe von uns, irgendwelche Wirtschaftssektoren zu bevorzugen oder zu benachteiligen, sondern unser Ziel ist es eigentlich, diese Anlagen im Dienste der Geldpolitik eben breit und möglichst neutral anzulegen, ohne Einfluss zu nehmen auf einzelne Sektoren oder Firmen.
Bei dieser Arbeit will sich die Nationalbank nicht dreinreden lassen. Sie ist deshalb gegen die Kriegsgeschäftsinitiative. Sie investiert aber schon heute nicht in Firmen, die geächtete Waffen produzieren, beispielsweise Streumunition oder chemische Kampfstoffe.
Der Beitrag von Jan Baumann. Abgestimmt wird in gut anderthalb Wochen am 29. November. Heute wurde die zweite SRG-Trendumfrage veröffentlicht. Wäre bereits vor 10 Tagen abgestimmt worden, hätten 50% bestimmt oder eher für die Kriegsgeschäfte-Initiative gestimmt, 45% dagegen. Alle Details dazu gibt's auf unserer SRF-News-App. Und wie immer zum Schluss der Sendung jetzt noch Börsendaten und Wetteraussichten.
Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.551 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 1,0796 gehandelt, der Dollar zu 90,93 Rappen. Und das Wetter? Morgen Vormittag ist es vielerorts nass, am Nachmittag dann wechselhaft bei 8 Grad. Im Süden ist es meist sonnig bei 14 Grad.
Mehr News und Hintergründe gibt's jederzeit im Netz unter srf.ch/news. Michael Wieland, Corinna Heinzmann und Dominik Rolli wünschen einen angenehmen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.